Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Schattengespräche aus der Dunkelheit ins Licht. Ich bin Melanie und ich freue mich sehr, dass du da bist. Willkommen zu dieser zweiten Folge hier in der neuen Staffel. Und heute teile ich mit dir ein wunderbares Gespräch mit der zauberhaften Kirsten Mittelbach. Und Kirsten ist unter anderem Sozialdiplompädagogin, systemischer Coach und auch Qigong-Lehrerin. Und Kirsten hat ein sehr glückliches Leben geführt und wurde dann aus der Bahn geworfen durch eine herausfordernde Nachricht, die sie erhalten hat, nämlich die Diagnose Krebs. Und genau darüber habe ich mich mit Kirsten unterhalten und sie berichtet ganz authentisch und offen von ihren Erfahrungen, ja, wie sie, welche Einstellung ihr geholfen hat und durch diese ganze schwere Zeit auch getragen hat, wie sie mit dem Gedanken des Sterbens umgegangen ist und wie es ihr nach der Krankheit auch ergangen ist, welche Herausforderungen sie dort meistern durfte und was ihr einfach auch geholfen hat, wieder so in ihre Lebenskraft zu kommen. Und ja, du wirst es selbst erleben, ja. Kirsten strahlt so viel positive Energie aus, ist voller Leben und dieses Gespräch, auch wenn es natürlich einen ernsten Hintergrund hat, ja, es ist gleichzeitig so mutmachend und so inspirierend und ich danke Kirsten so sehr fürs Teilen und du wirst zwischendrin in dem Gespräch einige Verzögerungen vielleicht mal hören. Das lag einfach daran, dass als wir gesprochen haben, ich auf Bali war und die liebe Kirsten in Deutschland und da hatten wir kurze Verbindungsstörungen, aber lass dich davon nicht zurückschrecken, ja, also es ist wirklich nur ganz kurz und ja, ich würde sagen, wir legen los und ich wünsche dir ganz viel Heilung beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Kirsten, zu meinem Podcast Schattengespräche aus der Dunkelheit ins Licht. Ich freue mich, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen.
Ja, danke. Ich freue mich auch total.
Ja, ich habe dich ja eingeladen zu meinem Podcast, um über ein ganz wichtiges Thema zu sprechen und was auch ganz viele Menschen immer wieder betrifft. Aber das Ganze auch mal aus einer anderen Perspektive dann zu beleuchten. Und zwar bist du 2020 an Krebs erkrankt und hast dadurch total viel gelernt und transformiert. Und es hat dich einfach wiederum zu einem ganz neuen Menschen gemacht. Und darüber wollen wir uns heute quasi unterhalten, um auch gerade den Menschen, weil oftmals ist es ja so, was super verständlich und menschlich ist, dass wenn wir so eine Diagnose bekommen, was auch immer für eine Krankheit es ist, dass wir natürlich erstmal uns fragen so, ja, warum ich, ja, und uns eher in so eine Opferhaltung, würde ich sagen, begeben auch, ja, und es vielleicht eher als Bestrafung auch ansehen und deswegen freue ich mich umso mehr, da heute mal mit dir drüber zu sprechen und von dir zu hören, wie du das Ganze erlebt hast und für dich auch gedreht hast. Und genau, deswegen würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein und erzähl uns doch mal, wie das damals war, 2020, als du da deine Diagnose bekommen hast. Wie ging es dir da? Was hat die Kirsten da für ein Leben gelebt? Und genau, erzähl mal.
Ja, es ist eigentlich ganz interessant, weil eine Woche bevor ich die Diagnose bekommen hatte, war ich in der Supervision. Also ich betreue auch geistig behinderte Menschen und wir haben halt einmal alle 3 Monate eine Supervision. Und da ging es in der Runde darum, dass eine Kollegin ging ins Sabbatjahr. Und dann haben wir eine Runde gemacht und es wurde so gefragt, ja, wie geht's euch denn in eurem Job? Wie zufrieden seid ihr? Würdet ihr auch gerne ins Sabbatjahr gehen? Und ich habe da gesagt, bei mir ist alles super. Ich habe meine halbe Stelle, ich habe meine Qigong-Kurse, ich lebe in einer super Beziehung, ich habe eine tolle Freizeit. Ich war total zufrieden und habe gesagt, also ich würde meinen Job niemals unterbrechen. So, am Tag drauf habe ich, also ich war halt bei einer Standardmammographie und am Tag drauf haben die mich angerufen und haben gesagt, kommen Sie mal vorbei, wir wollen uns Ihren Befund nochmal genauer angucken. Und da habe ich schon einen richtigen Schreck gekriegt. Letztendlich war es so, dass ich eben dann die Woche drauf, also eine Woche nach der Supervision, saß ich bei meiner Hausärztin und die hat mir dann gesagt, Frau Mittelbach, Sie haben Brustkrebs. Aber machen Sie sich bitte keine Sorgen, wir sind für Sie da, ich unterstütze Sie in allem. Brustkrebs heißt überhaupt nicht, dass Sie daran sterben. Und ich habe in dem Moment, habe ich schon total deutlich, ich habe natürlich einen Schreck gekriegt, keine Frage, aber ich habe sofort gedacht, okay, und jetzt geht alles für mich, alle meine Energie setze ich jetzt komplett für mich ein. Das war wirklich so dieser erste tiefe Impuls. Jetzt geht es um mich. So. Und dann habe ich erstmal meinen Freund angerufen, habe ihm das erzählt. Ich hatte es ja auch schon geahnt und ich habe da mit vielen Leuten drüber gesprochen und ich habe dann, das Schlimmste für mich war eigentlich nicht das, dass ich Brustkrebs habe, sondern dass sie mir schon sagte, der ist so aggressiv, sie müssen eine Chemo machen. Und ich war total naturheilkundlich unterwegs vorher und habe noch gedacht, ich komme da irgendwie drum herum. Und dann war ich aber eben an dem Freitag bei meiner Frauenärztin, bei der Gynäkologin und die hat auch gesagt, Frau Mittelbach, bitte tun Sie mir einen Gefallen, machen Sie die Chemo. Und das war für mich komischerweise viel schlimmer, als zu wissen, ich habe Brustkrebs. Weil Chemo war für mich ganz klar, das mache ich nicht. Hallo, ich habe lange Haare, ich freue mich. Also alles, all die Bilder über Chemo. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen. Und da hatte ich wirklich totale Angst. Ich habe total schlecht geschlafen und ich habe wirklich Panik gehabt. So. Und ja, aber ich habe die Chemo gemacht. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich jetzt frage mal
Ja,
weiter.
vielleicht hake ich da gleich nochmal ein, weil, also man hört das ja ständig mit der Chemotherapie, ja. Aber ich habe mich jetzt auch gefragt, vielleicht kannst du das nochmal eben ganz kurz erklären. Was genau bekommt man denn da und was genau passiert denn dann mit einem? Wie wird, ja, erzähl mal.
Ja, also es sind wirklich schreckliche Mittel, da fallen einem oft die Haare aus. Aber bei mir war es zum Beispiel so, ich war halt in einer sehr guten Klinik in Essen, die haben das kombiniert mit Naturheilkunde, mit Ohrakupunktur und wir hatten auch naturheilkundliche Beratung, wo wir immer wussten, bei welchen Nebenwirkungen können wir welche Mittel noch zusätzlich nehmen. So, und ich hatte das große Glück, dass ich eine Kühlhaube hatte. Sprich, da wird die Kopfhaut runtergekühlt. Und dadurch, also die Chemo, die zerstört ja wirklich Körperzellen. Das ist ja so. Und zwar überall. Also eben nicht nur beim Tumor, sondern eben auch alle möglichen Körperzellen
Und das ist
zerstört die.
was,
Und
was du, da trinkst du ein Medikament oder?
man kriegt das intravenös. Also ich habe hier so einen Port gehabt.
Hm.
Und in den Port rein kommt eben dann, so eine halbe Stunde kommt eben dann dieses Medikament eben flüssig. Und dann liegst du da, ne? Also das sind diese Stationen auch, wo du so reinguckst und denkst, oh, die sehen alle so depressiv aus. Aber im Endeffekt war ich auf einer Station, wo wir uns haben uns total viel unterhalten und wir haben eben diese Kühlhauben bekommen, damit eben diese giftige Chemo, die ja die Zellen zerstört, dass die eben nicht in die Kopfhaut ging. Und damit hatte ich bis zum Ende der Chemo hatte ich immer noch ganz viele lange Haare.
Ach
Man hat
wow.
mir nicht angesehen, dass ich Chemo bekomme. Und das heißt, ich hatte diese ganzen mitleidigen Blicke nicht. Und das war so gut, war für mich als Frau. Ich habe natürlich, also die Sozialarbeiterin hat mir erzählt, ne, Frau Mittelbach, hier haben Sie das Rezept für die Perücke, hier haben Sie ne, das Rezept gegen Übelkeit und so weiter. Und dann war nach dem Termin, ich habe so geheult, ich habe sofort eine Freundin angerufen, ich habe so geheult, weil ich dachte, ich verliere meine Haare. Und es war halt nicht so, weil ich hatte eben das Glück mit dieser Kühlhaube,
Ich gar nicht. Das ist
ja, das weiß fast keiner. Das war ein Spendenprojekt, ne? Also man kann das auch tatsächlich selber bezahlen. Es gibt überall in verschiedenen Krankenhäusern gibt es die Möglichkeit einer Kühlhaube. In Holland wird das ganz oft gemacht, ne? Die Kopfhaut wird gekühlt und dadurch kommt die Chemo nicht ran. Du behältst deine Haare. So, du hast auch deine Hände und deine Füße tust du auch in so Cold Packs. Das klingt erstmal schrecklich, aber ganz ehrlich. Das ist ja nur für 20 Minuten oder eine halbe Stunde, so lange wie die Infusion läuft. Und wenn du das eben auch da, ist es so, die Arteriolen ziehen sich zusammen und dadurch kommt die Chemo da auch hin. Das heißt, du hast nicht diese also diese Ausfälle halt. Also, weil viele verlieren dann manchmal das Gleichgewicht oder auch das Gefühl in den Fingern. Das muss aber wirklich nicht sein.
Und wie lange ging dann die
Ist
Chemo?
gerade eine Unterbrechung. Also ich hatte letztendlich, ich habe im März angefangen und Ende Juli war ich fertig. Ende Juli war die Chemo zu Ende. Ja.
Und wie hast du
Das heißt,
das
du
denn
fährst,
empfunden?
ja.
Wie ging es dir dann in diesem Zeitraum? Gesundheitlich auch?
Das war sehr wechselhaft. Also ich meine, zum einen, du wirst halt sofort krankgeschrieben, ne? Das war schon mal gut. Ich musste ja nicht arbeiten. Und es war so, also eine Chemo war mal sehr heftig. Danach war ich so müde, dass ich total viel schlafen musste. Aber dann haben die nächste Chemo auch pausiert. So, also ich hatte total viel Durchfall. Das war super unangenehm. Ansonsten, klar, war ich ein bisschen müder insgesamt, aber die anderen Belastungen waren ja alle weg. Von daher war es körperlich nicht so belastend, wie ich das gedacht hatte. Und mir war zum Beispiel überhaupt nicht übel. Also, das war früher mal das Thema. Du kriegst auch Mittel gegen Übelkeit zum Beispiel. Ne? Ja, also gegen Ende der Chemo, also weil ich hatte zum Schluss noch eine heftigere Chemo. Es gibt auch ganz unterschiedlich. Es gibt Chemos, die sind ganz schlimm. Dann gibt es Chemos, die sind nicht so schlimm. Und ich hatte halt zum Schluss, wusste ich, kriege ich viermal ein Mittel, was wirklich heftig ist. Da habe ich dann gemerkt, dass mir trotz Kühlhaube ein paar mehr Haare ausgefallen sind. Ich habe mich mehr ausgeruht, aber es ging mir eigentlich relativ gut körperlich. Ja. Und emotional war es halt so, ich hatte, also du wirst halt da ja auch hingefahren zur Chemo. Ich hatte einen Taxifahrer, der hat, wir haben uns sofort geduzt und er sagte dann, ja, erzähl mal, warum fährst du denn zur Chemo? Ja, ich sage, ich habe Brustkrebs. Und hat er gestreut? Nee. Ach, ist überhaupt nicht schlimm. Er hat nämlich Leukämie gehabt und hat wirklich da richtig Hammer. Also er hat wirklich eine schlimme, schlimme Diagnose gehabt und hat es auch überlebt. Und dann, der war so positiv, der hat gesagt, es ist einfach nicht schlimm, der hat noch nicht gestreut, es geht weg, die Chemo macht das weg. Und das war so gut, der hat mich halt immer hin und zurück gefahren. Und dann konnte ich auch darüber reden, aber auch über tausend andere Sachen. Und ja, das war einfach total wichtig, dass ich in meinem Umfeld so viele Leute hatten, die mich halt total gestützt haben. Und mich auch tatsächlich mit meiner positiven Einstellung unterstützt haben. Also ich habe eine WhatsApp-Gruppe gemacht und eine bei Threema, die hieß dann, wie es Kirsten geht. Und da habe ich dann, habe ich halt am Anfang habe ich Texte reingesprochen und hinterher habe ich Videos reingestellt. Einfach um zu sagen, ja, und jetzt bin ich gerade im Wald und guckt mal, es geht mir so und so gut, weil es ging mir wirklich oft gut.
Ach,
Und
toll.
dann kam natürlich zurück, wow, super, und du machst es so gut. Und das hat mich auch wieder gestärkt. Also, weißt du, ich will ja gar nicht sagen, dass Krebs total harmlos ist, ne? Und ich weiß, wenn man eine schwere Diagnose hat, ist es nicht so leicht wie bei mir. Aber bei meiner Diagnose, oder muss es nicht so, aber ich hatte einfach so viel Support von Freunden, von Familie, von eben diesem Taxifahrer, von dieser Klinik, die einfach eben mit der Ohrakupunktur, das stärkt die ganzen Organe, also die ganzen, die hat mich nach Nebenwirkungen gefragt. Dann habe ich da extra Ohrakupunktur während der Chemo gekriegt und das ist alles über die Krankenkasse finanziert worden. Und von daher hatte ich viel Energie und die brauchst du, um die Chemo zu, wie soll ich sagen, das ist was Böses, also keine Frage, das stört dich. Aber wenn du was dagegen setzen kannst, und ich war ja auch zusätzlich noch bei einem Heilpraktiker, der immer genau geguckt hat, welche Mineralstoffe fehlen mir gerade, der hat mir das alles zugeführt. Also das heißt, ich habe die Chemo behandelt wie eine eigene Krankheit. Damit die mich nicht so schwächen kann, habe ich ganz viel dagegen gestellt und dementsprechend ging es mir oft wirklich gut, und ich bin ja auch übers Wochenende weggefahren. Du bist ja nicht jeden Tag in der Chemo, sondern du hast eine Infusion, dann hast du wieder ein paar Tage Pause, manchmal auch eine Woche. Bei manchen haben die auch 2 Wochen Pause. Und in den 2 Wochen kannst du, auch wenn du nicht irgendwelche Zwischenuntersuchungen hast, kannst du ja auch mal ein Wochenende wegfahren. So, ne? Also deswegen, das ist nicht toll, aber es kommt darauf an, dass ich eben nicht in dieses, oh Gott, ich habe eine Chemo. Also das habe ich auch gesehen, Leute, die da so zusammengebrochen dran sind. Aber ich habe halt auch gesagt, ja, die hilft mir. Also ich habe bei jeder Infusion, habe ich wirklich gedacht, hey, danke, du hilfst mir. Also ich habe nie gedacht, ich habe mir auch nie ausgemalt, wie schrecklich das eigentlich ist. Das muss ich auch sagen. Das habe ich erst ein Jahr später gemacht. Also ich habe immer nur, ich habe die Nebenwirkungen ausgeblendet. Ich habe das nicht gelesen, die Nebenwirkungen. Ich habe die auch ausgeblendet, weil ich wusste, also ich meine, die hat den Tumor zerstört und zwar in relativ schneller Zeit. Und ich habe erst ein Jahr später als ich aus der Reha raus war und wieder so ein bisschen mehr bei Kräften war, habe ich mich damit beschäftigt, was die Chemo bedeutet, dass sie deine Zellen tötet, dass sie dich massiv angreift. Das habe ich aber nach hinten verschoben, weil das hätte mich in der Zeit total geschwächt. In der Zeit habe ich gesagt, danke, danke, danke. Danke, dass es die Medizin gibt. Danke, dass es das Krankenhaus gibt. Ich nehme das, damit du mich heilst. So, der Tumor war relativ schnell weg. Ehrlich, das hat man gesehen. Der war ruckzuck, war der weg. So.
Ja, also wie, was für eine clevere Herangehensweise, ne? Also da einfach seinen Fokus auf das zu lenken, ja, wie du ja auch gesagt hast, ne, was es dir letztendlich bringt und dass sie die Chemo tatsächlich ja auch hilft, ne? Man macht das ja nicht ohne Grund, sage ich mal. Und ja, dich dann gar nicht so mit dem beschäftigt hast, was es dann aber auch noch an, ja, unschönen Sachen vielleicht mit sich bringt und für deinen Körper. Was ich mich auch frage ist, ich meine, ich hatte jetzt natürlich noch keine Krebsdiagnose, aber ich kann mir vorstellen, dass ja unter Umständen ja schon so ein Gedanke aufkommt, wie, ja, aber was ist, wenn ich es doch nicht schaffe? So einfach diese Konfrontation mit dem Thema Tod, Sterben wäre bei mir, glaube ich, einfach sofort da. Da würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie war das bei dir?
Also, ich habe mich früher sowieso schon viel mit Thema Tod und Sterben beschäftigt, weil meine Mutter an Krebs gestorben ist und auch meine Schwester.
Auch an
Von daher
Brustkrebs?
hatte ich, ab, habe ich, was?
An Brustkrebs oder?
Meine Schwester an Brustkrebs, ja.
Okay,
Und
wow.
meine Mutter an einem anderen Krebs, ja. Von daher habe ich mich sowieso schon viel mit dem Thema Tod und Sterben beschäftigt, einfach so. Und ich hatte schon, natürlich, ich hatte schon, aber die Angst zu sterben war eigentlich, die war da nicht so da. Die war tatsächlich eher da 1,5 Jahre später, also im Sommer 2021. Da war es einfach so, ich war so erschöpft, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich war so am Ende. Und wir hatten auch einfach in der Beziehung war es zwischendurch auch schwierig. Natürlich ist das auch belastend. Und da habe ich mal so gemerkt, boah, ich habe einfach keine Kraft mehr. Ich habe einfach keine Kraft mehr, jetzt noch weiter zu kämpfen, weil natürlich ist das ein Kampf. Aber da hatte ich trotzdem keine Angst zu sterben, aber ich hatte so das Gefühl von, ich kann nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Also mehr so das. Ich war so am Ende, weil ich hatte so lange gekämpft, ich war so lang stark und dann klappt das gar nicht mehr so gut mit der Wiedereingliederung, wie ich dachte. Und dann war das Arbeiten wieder so anstrengend und ich hatte einfach keine Energie mehr und wir hatten einfach auch Konflikte in der Beziehung, weil mein Partner mich ja auch die ganze Zeit unterstützt hatte und der hatte dann auch noch Erbschaft, also Streitigkeiten. Das heißt, der war auch ein bisschen erschöpft und da haben wir uns so viel gestritten und da war ich so, ich war einfach so leer, so erschöpft nach diesen 1,5 Jahren. Und ich hatte so gehofft, es geht sofort. Jetzt geht's. Das war ja auch das Schlimme. Ich dachte, hey, ich habe den Krebs besiegt, ich habe Chemo, ich habe Bestrahlung, ich habe alles durch. Jetzt kommt die wieder. So, da, so, also und es war genau andersrum. Das war schlimm. Das war eigentlich auch psychisch war das die schlimmste Zeit. Das war wirklich und so. Ne? Ja.
Und was hat dir dann geholfen, da wieder rauszukommen?
Das war total süß. Ich bin dann zu einer Psycho-Onkologin gegangen. Und ich habe ihr das so erzählt. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr und ich arbeite nur ein bisschen. Und ich schaffe es noch nicht mal, die Wohnung aufzuräumen. Und ich habe auch keine Selbstwirksamkeitsmöglichkeit. Ich kann mir nicht Gutes tun. Ne? Ich kann das und alles, das funktioniert nicht mehr. Ich habe gesagt, ich fühle mich wie so ein Wrack. Und dann hat sie gesagt, ein Wrack muss gehoben werden. Oh, das war so ein tolles Bild. Oh, das war so, ja. Und das hat mir, also das hat wirklich so einen Umkehrpunkt gemacht, ne? Und dann habe ich dann mit einer Freundin telefoniert danach und ich habe halt gemerkt, wie fertig ich bin einfach. Und dann habe ich mit einer Freundin telefoniert und ich habe gesagt, ich kann überhaupt nichts. Ich kann überhaupt nichts. Und das Einzige, was ich kann, ist Fernsehen gucken. Und dann sagt sie, ja, dann guck doch Fernsehen. Dann guck doch einfach Fernsehen. Das ist doch was. Du kannst dir doch. Und das war dann wieder so der, wo ich so wusste, Halleluja, das ist das Erste, was ich wieder alleine für mich machen kann, ist Fernsehen gucken. Also, weißt du, und dann habe ich, okay, ich gucke Fernsehen, das hilft mir schon mal. Und dann kam das so nach und nach. Also, wir haben uns dann auch kurz Unterstützung geholt, therapeutisch, aber nur ganz kurz, Robert und ich. Das hat dann wieder was. Die haben dann gesagt, guck doch mal auf das Gute, was ihr habt. Und dann ging es auf einmal, das war ab September, war das wie so, also August war so, und ab September kam das so nach und nach, das einfach, und dann hat es halt wirklich in die andere Richtung gedreht, ja.
Was würdest du jetzt zurückblickend sagen, welche Geschenke hat dir diese Krebserkrankung gebracht? Was hat sie für dich in deinem Leben verändert?
Ja, ich habe mich, also ich bin jetzt viel freier. Also ich hatte ja gesagt, vorher hatte ich das Gefühl, es ist alles super. Und bei mir ging es um dieses große Thema, mich um andere zu kümmern. Und ich habe das gar nicht gemerkt, wie das mir in Fleisch und Blut übergeht. Und jetzt ist es so, ich kümmere mich um mich. Punkt. Wenn ich Lust habe, helfe ich jemand. Mache ich auch total gerne. Aber ich bin nicht mehr in diesem, ich gebe alles für die anderen, wenn es jemand anders, das ist weg. Das ist einfach, also nicht einfach verschwunden. Ich habe da ja auch Aufstellungen zu gemacht. Also ich habe mir das ja sehr angeguckt, was dahinter steht an Mustern. Und das war für mich, also im Endeffekt war es, also es klingt jetzt vielleicht komisch, aber es war ein bisschen wie ein Sabbatjahr. Also es war wirklich, ich war ja raus aus allem. Also es war, ich war raus aus allen Verpflichtungen und ich war frei in dieser Zeit. Ich konnte viel wirklich selber gestalten. Natürlich nicht nur, es gab so, aber ich hatte immer wieder Freiheiten auch. Und die, bin jetzt so viel freier. Ich bin jetzt im Zentrum meines Lebens. Und das war ich vorher nicht. Ich habe gedacht, der Druck, der ist normal, das gehört dazu. Naja, ne, man muss ja auch sein Geld verdienen. Und ja, man muss ja auch Kompromisse machen und keine Ahnung. Ich wollte so viel helfen und ich hatte so ein Sendungsbewusstsein und bin dabei selber auf der Strecke geblieben und habe das nicht gemerkt. Und jetzt ist es so, ich gucke, dass es mir gut geht und ich habe meinen Spaß und daraus inspiriere ich Leute und das ist total schön. Also, aber es geht so leicht, weißt du, es ist so, ja, es ist so spielerisch und ja, also ich bin so viel freier und das wäre nicht passiert, hätte ich diesen Tumor nicht gekriegt. Also ich habe den Luigi genannt. Also einfach auch, um den irgendwie anzunehmen, weil hallo,
Ja.
der will doch was, der will was für mich. Luigi war für mich, der war echt zu sagen, hallo, Kirsten, wach auf, pass auf dich auf. So, und ja.
Ist ja schon ein bisschen ironisch auch, ne? Weil ich meine, du ja erzählt hast von dieser Supervision, wie deine Kollegin von dem Sabbatjahr erzählt hast und du meintest, nee, 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 brauche ich nicht.
Ja.
Und letztendlich kam es dann aber durch eine andere Tür ja irgendwie in dein Leben.
Total.
Also schon, ja, verrückt, ja.
Ja, und ich konnte dadurch einfach ganz konsequent meinen Weg gehen. Ich habe ja auch mehrere tausend Euro bezahlt für die ganzen Behandlungen, also für die Aufstellungen, auch für die Heilpraktiker, also Kosten und so. Das sind ja Kosten, die trägt das System ja nicht. Aber ganz ehrlich, mir war klar, also das ist so verrückt. Ich hatte das Geld. Ich hätte es vorher für mich einsetzen können. Nein, das ist Spaß, das und wer weiß, vielleicht, und wenn du alt bist, keine Ahnung. Statt damals schon zu sagen, ich nehme mich jetzt total wichtig, ich habe das Geld, ich weiß genau, da sind noch Themen drunter, ich investiere das in mich. Machst du nicht, weil das Leiden nicht da ist, der Druck ist nicht da. Dann hast du diesen Tumor und auf einmal war mir klar, zack, das war wirklich jetzt ich. Ne? Und mir haben auch Leute gesagt, so, du Kirsten, endlich gibst du die ganze Energie, die du sonst immer verteilst, die gibst du jetzt mal für dich. Wunderbar. Ne? Also, ja.
Du hattest jetzt zweimal schon erwähnt, oder das Thema Aufstellungen erwähnt. Ich vermute, du meinst ja Familienaufstellungen, ne?
Ja, genau.
Magst du darüber mal ein bisschen was erzählen, was das eigentlich überhaupt ist und ja, wie dir das geholfen hat, quasi dann in deiner, sorry, in deiner Krebserkrankung? Genau, weil das hatte ich auch noch nicht gehört. Familienaufstellung in Kombination quasi mit der Heilung dieser Krankheit.
Ja, also Aufstellung generell, also Familie aufstellen, du kannst auch innere Anteile, du kannst alles aufstellen. Also Aufstellung heißt im Grunde, Also unser inneres Wesen ist ja sehr, sehr, sehr komplex. Wir haben viele Gedanken, wir haben viele Gefühle, wir haben auch eine Krebserkrankung, was weiß ich, wir haben eine Erschöpfung. Bei Aufstellung, du kannst alles aufstellen. Die Sache ist, du nimmst halt entweder Menschen oder auch Gegenstände, und stellst quasi alles das auf, was in deinem Inneren ist oder auch was in deinem Äußeren ist. Und zum Teil, du kannst auch Generationen hinter dir aufstellen, es ist egal. Und mit diesen Aufstellungen, also mir hat es halt total geholfen, zu den Ursachen zu kommen, also mich zu fragen, also wobei ich nicht glaube, also ich persönlich glaube nicht, dass die Ursachen nur rein auf psychologischer Ebene sind. Ich glaube, dass Krebs hat so viele Ursachen, das war, wir wissen es einfach nicht. Und ich habe mich aber entschieden, auf vielen Ebenen zu gucken, woher der Krebs kommt und eben auch auf meiner biografischen Ebene zu gucken. Ich meine, es war schon total auffällig, ne? Meine Schwester hatte Krebs, Brustkrebs sogar, die ist 2012 gestorben. Meine Mutter hatte Krebs, die ist 1989 gestorben, ne? Das heißt, das Thema Krebs ist ein Thema bei uns in der Familie. Also habe ich gesagt, okay, ich guck mal, was ist denn bei uns in der Familie los? Und wir sind halt da dazu gekommen. Also ich bin im Haus, ich bin groß geworden im Haus, wo meine Eltern gelebt haben, aber eben auch meine Großeltern. Und mein Opa war im Ersten Weltkrieg und der hat dort einen Teil seines Beins verloren, sein Auge verloren. Der war 17, als der in den Ersten Weltkrieg gekommen ist und er war an der Front. So. Und in einer Aufstellung kam das halt zutage. Da war halt jemand, also Menschen sind halt dann Stellvertreter. Also jemand war mein Großvater. Und ich habe mir das nur angeschaut. Also eine andere Stellvertreterin war für mich. So. Und ich hab mir das angeschaut und dann habe ich halt gesehen, wie mein Großvater, ja, der wollte überhaupt nicht über dieses Thema Krieg reden. Der wollte das wie so wegdrängen. Und es muss für ihn das muss so schlimm gewesen sein, dass er selbst in der Aufstellung das nicht benennen konnte, was ihm passiert ist. Und trotzdem gab es da halt eine Form von Auflösung, auch von Befriedung des Ganzen. Aber in der Aufstellung stand zum Beispiel mein Großvater vor mir und hat gesagt, und auch du wirst sterben. So, das wurde dann aufgelöst im Rahmen der Aufstellung und aber sind ja Sachen, die trage ich in mir. Die habe ich eben in mir getragen und die sind da aufgelöst worden.
Aber du musst noch mal, glaube ich, ganz kurz erzählen für diejenigen, die noch nie was von Aufstellung gehört
Ja.
haben, was genau heißt das? Also weißt du, wenn du sagst, es wird dann aufgestellt, also weißt du,
Ja.
wie wird was aufgestellt?
Okay. Also es ist so, da ist jetzt ein Mensch im Raum, oder beziehungsweise ich sage halt dann, okay, du bist mein Tumor, ne? Du stehst für meinen Tumor, du bist mein Großvater. Dann es ist auch so, ich finde es gerade ein bisschen schwierig, das zu
Okay, also das
erklären.
heißt, man kommt in einer Gruppe von
Ja.
Menschen zusammen, ne?
Ah ja, genau, danke.
Und
Ja.
jeder Mensch übernimmt dann quasi eine Rolle, obwohl die dich gar nicht kennen oder so. Und
Ja, genau.
daraufhin wird dann versucht, das aufzulösen. So, und dann war ein Mensch war dann dein Tumor, ein Mensch war dein Großvater. So war
Genau,
das,
zum
ja?
Beispiel.
Okay.
Ja.
Okay, weil ich habe auch noch nie eine Familienaufstellung gemacht, deswegen muss ich selber auch noch mal fragen.
Ja, stimmt. Ja, das ist der Rahmen, den es braucht. Genau, es ist auf jeden Fall immer eine Gruppe von Menschen und einer, der das begleitet. Und dann sagst du eben selber, was du aufstellen willst. Ja. Genau.
Okay. Das heißt, du konntest da einfach ja, Themen aufdecken oder es hat dich einfach wirklich so zu Urthemen gebracht, die du dir sonst gar nicht angeschaut hättest.
Ja, genau, in verschiedenen Bereichen. Also ganz, ganz verschiedenen Bereichen. Auch, ja, meine Mutter, die einfach, also wie meine Mutter groß geworden, oder mein Vater, ist quasi hinter meinem Großvater hergelaufen. Der wollte die Liebe meines Großvaters bekommen. Der konnte ihn aber ja gar nicht lieben, weil er ja schwerst kriegstraumatisiert war. Sprich, mein Vater konnte dann aber auch mich nicht lieben, weil eben er die Liebe seines Vaters nicht gekriegt hat und auch seiner Mutter nicht. Und ja, sowas siehst du halt dann in diesen Aufstellungen. Du begreifst, also ich habe ganz viel begriffen über was in meiner Familie passiert ist, warum mein Vater mich auch nicht emotional lieben konnte. Das konnte der einfach nicht. Also der konnte mir keine Wärme geben. So. Ja.
Hey, spannend.
Da ist ganz viel, also ja, ganz viel.
Okay.
sichtbar geworden.
Und so eine Familienaufstellung, das wird von der Krankenkasse übernommen oder wird das auch übernommen?
Nee, aber es gibt wohl inzwischen systemische Therapie, wird zum Teil jetzt neuerdings von den Krankenkassen, glaube ich, ein paar Sitzungen übernommen. Da muss man sich mal erkundigen. Also systemische Familientherapie wird von den Krankenkassen, glaube ich, übernommen.
Und du hast ja jetzt schon von ein paar Punkten gesprochen, die dir sehr geholfen haben. Trotzdem, wenn du es vielleicht nochmal zusammenfassen könntest für jemanden, der jetzt auch gerade irgendwie eine Krebsdiagnose bekommen hat, was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Ressourcen vielleicht auch, die dir geholfen haben, was du jemandem anderen auf jeden Fall auch mit auf den Weg geben würdest? Natürlich ist das für jeden immer was Individuelles auch, da muss jeder ja schauen, aber vielleicht gibt es ja doch so ein paar Sachen, ja, die du weitergeben wollen würdest.
Also das eine ist, hol dir so viel Unterstützung, wie du bekommen kannst. Also, und hol dir auch die Unterstützung von den Menschen, die deinen Weg wirklich begleiten, die sagen, ja, das ist richtig, was du machst. Also geh auf jeden Fall, also ich würde mir auf jeden Fall ergänzend Naturheilmedizin mit dazu nehmen. Sag ja zu dem Krebs, das ist wahrscheinlich schwer. Aber versuch nicht noch gegen den, also versuch nicht noch zu fragen, warum. Weil diese Frage, warum, darauf gibt es keine Antwort und die zermürbt dich nur. Zu fragen, warum gerade ich, das nimmt dir nur Energie. Das, ja, das nimmt dir die Energie, die du total brauchst, um diesen Krebs zu besiegen. Das finde ich mega wichtig. Ja, das sind so die Sachen, die ich zentral
Ja,
finde. Ja,
voll gut.
und schon auch Psychoonkologen. Ich würde auf jeden Fall auch gucken, es gibt einen immer, das wird über die Krankenkassen auf jeden Fall finanziert, Psychoonkologen, weil das ist so eine belastende Situation, das ist so schockierend, das ist so, das wirft ja das ganze Leben kaputt. Und sich da Unterstützung von einer Psychoonkologin zu holen, ist auch für die Familie, auch für die Angehörigen unter Umständen, ist das total wichtig. Und auch einen Blick zu haben, dass das für die Angehörigen, also zu verstehen, das ist mir aber nicht immer gelungen, dass das für die Angehörigen einfach auch eine mega belastende Situation ist. Aber das entlastet auch. Also zu sehen, wow, also ne, für deinen Partner, für deine Partnerin ist das einfach auch der Hammer. Also wenn man sich darüber auch austauschen kann in der Beziehung, zu sehen, boah, mir geht's gerade echt total scheiße, aber für dich ist es ja auch total heftig, weil du hast Angst, mich zu verlieren. Auch darüber ins Gespräch miteinander zu gehen, ist auch super hilfreich und nimmt auch den Druck aus dem Kessel. Und großes, also wirklich so viele wie möglich. Also Menschen, die dir wirklich gut wollen, wo du merkst, die tun dir gut. Also du schaust, wer tut dir gut, von dem nimmst du mehr. Und wenn du merkst, andere, die sagen dir ständig, nein, bist du verrückt, mach doch keine Chemo, die ein bisschen auf Abstand bringen, weil die nehmen dir deine Energie. Und also so da gut für dich zu sorgen, dich in den Mittelpunkt wirklich zu nehmen, das ist eigentlich das Zentrale beim Krebs. Das ist so, glaube ich, dass du dich wirklich, dass, ja, du dich in den Mittelpunkt nimmst, deiner Therapie auch. Ja.
Ach, so schön gesagt. Vielen, vielen Dank. Und sag mal, gab es irgendwie ein Buch oder so vielleicht, was dir auch geholfen hat oder irgendwas, was du da in der Richtung empfehlen könntest?
Es gibt so viele Bücher. Also es gibt dieses irgendwas mit Krebszellen mögen keine Himbeeren. Da geht es um Ernährung. Das habe ich tatsächlich gelesen und ich habe auch meine Ernährung da umgestellt, ein Stück weit. Ansonsten bin ich nicht so der, Bücher waren für mich jetzt nicht so hilfreich. Ich habe mir mehr Videos angeguckt, auch YouTubes, auch Erfahrungsberichte. Also das fand ich auch nochmal wichtig,
Okay.
von anderen, von Betroffenen. Also darüber einfach zu verstehen, wie ticke ich und auch wie geht es mir oder so, das. Ja, da bin ich mehr drüber gegangen.
Ja, es ist auf jeden Fall, ich finde, du strahlst so richtig, ja. Also du bist so das pure Leben, irgendwie so voller Lebendigkeit für mich, wenn ich dich halt sehe. Und ich bin mir sicher, dass du ganz, ganz viele Menschen einfach inspirierst, ja. Und den auch Mut machst, ja. Und das tut so gut, einfach von jemandem zu hören, der, obwohl es natürlich super schwer ist, ja, und herausfordernd ist, keine Frage, aber das trotzdem dann so gedreht hat für sich, ja, finde ich einfach so wertvoll, da deine Geschichte zu hören. Von dem her vielen, vielen Dank dafür, dass du das hier heute geteilt hast und den Mut aufgebracht hast, mit mir darüber zu sprechen. Und ja, ich wünsche dir da auf jeden Fall noch alles, alles Liebe. Und ich bin auf jeden Fall der Meinung, du solltest das in die Welt hinaus posaunen, ja. Und man, ja, ich würde sagen, jeder, der irgendwie dich kontaktieren möchte, findet dich ja über deine Homepage, ne?
Genau.
Genau, du bist ja auch im Raum Düsseldorf und bietest da auch Selbstcoaching an und Qigong-Kurse. Genau, möchtest du dazu noch irgendwie was sagen?
Ja, also die Qigong-Kurse machen mir einfach auch total Spaß und es ist einfach dieses in der Natur sein und draußen sein und wirklich ganz konkret was einfach für dich zu tun. Das ist so ganz low, so ganz easy, sage ich mal, da so einzusteigen über das Qigong, einfach was für sich zu tun. Und halt diese ganze Aufstellungsarbeit, die ich mache, die ist mir einfach auch total wichtig inzwischen und macht mir auch eine Wahnsinnsfreude, weil wir da einfach wirklich in Gruppen auch. Wir machen auch Gruppenaufstellungen, aber ich mache eben auch Einzelcoachings, weil du kommst da so an deine Themen dran. Also, und es ist so, es wird so pragmatisch und gut. Also nur um das mal zu zeigen, ich habe zum Beispiel hier ein Symbol. Das ist meine innere Erwachsene. Also ich arbeite ganz viel mit Symbolen, auch mit Gegenständen. Ich habe mir diese innere Erwachsene geholt, weil ich vor dem Interview doch ein bisschen aufgeregt war. Und dann habe ich einfach ich habe die einfach in die Hand genommen. So, und das gibt mir so eine Stärke auch, ne? Und weil mein inneres Kind kann ich hier im Interview gerade nicht gebrauchen. Das habe ich gut versorgt, ne? Und das sind auch die Themen, da geht es halt auch in den Aufstellungen drum, die ich halt begleite, ne? Und da wird so viel sichtbar. Also ich habe eine Frau gehabt, die hat einfach Schwierigkeiten gehabt mit ihrem Chef. Die konnte einfach nicht Nein sagen, obwohl sie kaum Geld bekommen hat für das, was sie wahnsinns leistet. So, und dann haben wir das aufgestellt. Also ich habe sie gecoacht und dann war kurz noch mein Partner dabei als Stellvertreter für ihren Chef. Ja, und dann war klar, ja, das ist ihr Vater. So, und dann habe ich ihr als ihr Vater stellvertretend all die Wertschätzung gegeben dafür, wie toll sie ist. Und dann haben wir das wieder, dann kam wieder mein Partner rein und er wieder der Chef. Und sie hat dann einfach nur so gesagt, nö, unter den Bedingungen geht das für mich nicht. So, und dann war das Thema durch, ne? Und also das liebe ich halt auch, halt mit Menschen in die Tiefe zu gehen und die ganz konkret bei den Alltagsproblemen zu begleiten. Also das biete ich halt hier an bei mir, eben auch in Gruppen. Und ja, und das ist halt, das verdanke ich halt auch dem Krebs letztendlich, dass ich diesen Weg einfach wesentlich konsequenter und mit viel mehr Freude gehe. Ja.
Und diese Ausstellungen machst du dir auch online?
Ja, die würde ich auch online machen, also im 1:1-Coaching auf jeden Fall, ist gar kein Problem. Also weil diese Figuren, die hat jeder zu Hause, ne? Also da kann man, habe ich auch schon öfters mal gemacht, dass man halt online einfach die Sachen stellt. Und das ist witzig, weil das ist ein bisschen, wie wir früher als Kinder waren. Also das ist so lustig. Ich habe das irgendwann mal, habe ich mit einer Gruppe von jungen Erwachsenen gearbeitet und habe denen das mit den Figuren gezeigt und so, nur kurz. Und dann habe ich gesagt, ja, macht mal. Und die saßen alle auf dem Boden und dann haben die da rumgestellt und sortiert. Und ich hatte nichts mehr zu tun. Ich dachte, so kann ich euch helfen? Nee, wir machen das schon. Das kam mir vor wie im Kindergarten, aber so gut. Also, dass wir halt die Probleme, weißt du, es ist so verkrongelt und wir haben uns so kreuz und quer, weißt du, so, das ist so, alles ist so chaotisch und durcheinander. Und dann stellst du das auf, egal was, und sortierst das neu. Und dann hast du ein neues System, das funktioniert dann auf einmal, ne? Und du kannst alles stellen, also auch deinen Stress oder deinen Selbstzweifler oder keine Ahnung, eben auch deine Mutter, deine Großmutter, egal, du kannst stellen, was du willst und dann sortierst du das neu und dann fließt die Energie wieder und das ist wieder der Kreis zum Qigong, weil im Qigong geht es ja darum, die Energien im Fluss zu bringen, zu entspannen und loszulassen und ne, zur Natürlichkeit zurückzukommen und das ist genau das, was in den Aufstellungen halt dann auch passiert.
Ja, super spannend. Ich glaube, ich muss auch mal so eine Ausstellung machen. Ich habe
Ja.
das schon so lange in meinem Hinterkopf, aber irgendwie hat es bisher einfach noch nicht so gepasst. Ja, wer weiß, vielleicht komme ich da nochmal auf dich zurück.
Ja, gerne. So, er hat ja immer alles seine Zeit, ne?
Ja.
So, wann es dran ist oder wann nicht, das merkt man ja auch.
Ja.
Ja.
Ja, wunderbar. Dann sage ich vielen, vielen Dank, liebe Kirsten, für deine Zeit und unser Gespräch. Und ja, wünsche dir jetzt erstmal alles, alles Liebe und bis bald.
Danke. Ja, liebe Melanie, ich danke dir so sehr. Ich finde, du machst da so eine wertvolle Arbeit. Ehrlich, das ist so toll. Ich danke dir sehr und es war mir so eine Freude, mit dir zu reden. Und ich wünsche dir auch alles Liebe und Gute.
Danke dir.
Ich hoffe sehr, dass dir die Folge Mut gemacht hat und Kraft gegeben hat. Wenn du mit Kirsten in Kontakt treten möchtest, dann findest du ihre Kontaktdaten in den Shownotes. Ich habe dir ihre Webseite verlinkt. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du die Folge weiterempfiehlst an deine Freunde und Bekannte. Vielleicht kennst du jemanden, der selber eine Krebsdiagnose erst vor kurzem erhalten hat. Und ja, dann wünsche ich dir nun erstmal alles, alles Liebe und Gute. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns hier bald wieder hören. Bis dahin.